Ja, dann auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Wir sind heute, hatte ich erwartet, eine kleinere Runde, aber es sind dennoch einige noch zusammengekommen. Herzlich willkommen unter unserer Mitte, auch diejenigen, die jetzt noch dazugekommen sind. Wir werden heute weiterfahren im Matthäusevangelium, nämlich Matthäus Kapitel 6 sind wir angelangt. Und ich werde dort lesen ab Vers 24. Und wir lesen bis zum Ende des Kapitels. Also Matthäus, Evangelium, mitten in der Bergpredigt, Kapitel 6, Abvers 24 bis zum Ende. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon oder dem Besitz, dem Vermögen. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das war das Wort des Herrn an uns heute Morgen. Und wenn wir an Gottes Wort herangehen, auch ganz persönlich in der stillen Zeit, dann ist es sehr hilfreich, wenn wir uns erstmal orientieren, worum geht es eigentlich in diesem Text oder in diesem Abschnitt, man könnte auch sagen, in dieser Sinneinheit hier der Bergpredigt. Und eine hilfreiche Herangehensweise ist eigentlich so eine zweischrittige Herangehensweise. Zum Ersten zu schauen, was ist eigentlich der Hauptpunkt in diesem Abschnitt. Na, also diese Predigten von Jesus, diese Lehrtexte, könnte man sagen, ganz allgemein, die diskursiven Diskurstexte in der Bibel, die haben oft einen Hauptpunkt. Und wir tun uns schwer und es wird unübersichtlich und auch wir strecken die Texte, wenn man versucht, ganz, ganz viele einzelne Aussagen darin zu sehen, sondern oft ist es eben ein Hauptpunkt, den wir lernen sollen. Und dann der zweite Schritt: Wie unterstützen alle weiteren Verse oder alle anderen Punkte in diesem Abschnitt diesen einen Hauptpunkt? Wir könnten auch sagen, welche Argumente finden wir in diesem Text, die diesen Hauptpunkt untermauern sollen? Und erst wenn wir diese beiden Schritte gemacht haben, diese beiden Fragen beantwortet haben, erst dann haben wir einen Bibeltext wirklich verstanden. Und wir könnten uns hier fragen, was ist denn der Hauptpunkt in diesem Text, und ich frage euch jetzt diese Frage, was ist das, was am auffälligsten ist, was vielleicht auch wiederholt wird? Was ist die Hauptaussage Jesu in diesem Abschnitt? Die Frage geht an euch. Sorgt euch nicht um Leib, Trinken, Essen, also dieser Appell Jesu, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, den finden wir hier insgesamt 5-mal in leicht unterschiedlichen Formulierungen. Also das ist der Hauptpunkt in diesem Text. Und wir finden dann in diesem Abschnitt insgesamt 9 Argumente, die diesen Hauptpunkt unterstreichen sollen. 9 Argumente, wieso wir uns keine Sorgen machen sollen. Und wir werden heute nicht alle Argumente anschauen, sondern wir werden dann das aufspalten und nächstes Mal nochmal einige anschauen. Aber heute soll es darum gehen, wieso sollen wir uns eigentlich keine Sorgen machen? Und erstmal müssen wir, glaube ich, hier auch klären, was ist denn eigentlich mit Sorgen gemeint? Woran erkennen wir Sorgen in unserem Leben? Was sagt Jesus uns konkret, wenn er sagt, deshalb seid nicht besorgt? Was heißt das? Und ich habe hier 4 Kriterien, die uns helfen können, zu unterscheiden, ob etwas Sorge ist in unserem Leben, im Sinne von so, wie es Jesus hier benutzt. Ich denke, das Erste ist, wir sollen nicht sagen, dass wenn wir uns gut und gründlich Gedanken machen zu unserem Umgang mit Geld und Besitz, dass das schon unter Sorgen fällt. Wir haben das letztes Mal schon ein bisschen angeschaut. Die Bibel sagt, Jesus sagt hier an der Stelle, schaut die Vögel an. Die Bibel sagt aber auch, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Das heißt, die Schöpfung lehrt uns auch, dass wir Vorsorge treffen sollen. Eine Ameise, die sammelt im Sommer, damit sie genug hat im Winter. Und wir sollen und dürfen uns gut und gründlich Gedanken machen zu unserem Umgang mit Geld und Besitz. Und wenn wir schon hier einfach kurz nachdenken darüber, wenn Jesus will, dass wir Almosen geben, dann ist offensichtlich dazu erstmal nötig, dass wir Geld erwirtschaften können, dass wir arbeiten, dass wir sparen können, dass wir erstmal auch das Nötigste für unsere eigene Familie bereitstellen. Und erst dann sind wir wirklich frei, etwas zu geben. Erst dann haben wir etwas, was wir geben können. Wir haben angeschaut letztes Mal im Epheserbrief, dass Paulus den Dieb, dem ehemaligen Dieb sagt, wer gestohlen hat, stehle nun nicht mehr, sondern arbeite, damit er etwas zum Geben hat, denen, die es brauchen, sinngemäß. Also, das bedeutet noch nichts Sorgen. Aber wir sehen, und das ist der zweite Punkt, wir sehen im Kontrast dazu, dass Jesus sehr wohl einen radikalen Umgang mit Geld fordert. Er sagt dem reichen Jüngling, geh hin, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Jesus lobt die arme Witwe, die ihre letzten Groschen spendet. Also er sagt nicht, dass sie finanziell Unsinn gemacht hat, dass sie jetzt nicht mehr für sich selbst sorgen kann, sondern er lobt sie. Das heißt, Jesus lehrt sehr wohl, dass wir finanzielle Risiken eingehen sollen für das Reich Gottes. Und deswegen können wir sagen, Sorgen sind diese Art von Gedanken und Überlegungen, die uns daran hindern, dass wir finanzielle Risiken eingehen für das Reich Gottes, die uns daran hindern, radikale Schritte manchmal zu machen. Vielleicht unser Erspartes aufzugeben für einen Bruder in Not, für das Reich Gottes. Also, und drittes Merkmal oder Indiz, wie wir Sorgen erkennen. Wir haben Sorgen, wenn Besitz oder Vorsorge auf eine solche Weise Zeit, Gedanken und Aufwand einnehmen, sodass wichtigere Dinge wie zum Beispiel das Gebet, gute Werke, Werke der Liebe, das Bibellesen, das Nachsinnen über Gott, vernachlässigt werden. Also Sorge ist dann der Fall, wenn Vorsorge zuerst kommt und dann das Reich Gottes. Und ich glaube, wir sehen das im Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Also vorher beschreibt er das Sorgen und dann trachtet aber, der Kontrast dazu, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, hier muss eine Priorisierung im Herzen sein. Und wenn die nicht da ist, dann bezeichnet das Jesus als Sorge. Und viertens, letzter Hilfe, wie wir Sorgen erkennen können in unserem Leben, wenn wir sorgen uns, wenn das Denken, das Nachdenken über mögliche Gefahren oder die Zukunft uns nicht produktiv und messbar weiterbringen. Und ich glaube, wir sehen das angedeutet im Vers 27. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Also Sorgen sind, die haben so in sich, dass sie irgendwie nichts bringen. Die bringen uns nicht voran und helfen uns nicht messbar, auf messbare Art und Weise. Und hier müssen wir uns erstmal fragen und schauen, wo finden wir eigentlich vielleicht die Gefahr der Sorge in unserem Leben? Und ich möchte dir diese Frage mal stellen zu Beginn, bevor wir uns die Argumente anschauen, Jesu. Worüber denkst du nach? Also worum kreisen deine Gedanken? Was ist so das, was dich beschäftigt, wenn es um zum Beispiel die Zukunft geht? Welche Art von Gedanken haben die Macht, deine Gefühlswelt zu prägen, sodass du von einem Moment von Freude in Bedrückung kommst? Welche Gedanken sind das? Und ich möchte einfach ganz kurz so punktuell einige Gebiete anschauen, wo wir in unserer Kultur eben mit Sorgen zu tun haben. Unsere Kultur ist eine Kultur, und das ist der große Widerspruch unserer Kultur, eine Kultur, die immer noch sehr reich, sehr wohlhabend ist, aber dennoch eine Kultur, wo Menschen sich sorgen, von Sorgen zerfressen sind. Ein ganz großes Gebiet der Sorgen ist das Gebiet der Arbeit. Habe ich oder hast du die Sorge, dass du auf der Arbeit nicht genügen wirst? Ist das etwas, was dich beschäftigt? Werde ich genug Geld einbringen können im nächsten Monat? Wird mein Kontostand dann wieder stimmen? Oder für die Angestellten unter uns, wird mein Arbeitgeber zufrieden sein? Werde ich meinen Job behalten können? Werde ich noch für den Arbeitsmarkt aktuell bleiben können und attraktiv bleiben können? Und Arbeit hat in unserer Kultur etwas sehr Existenzielles. Ich habe junge Menschen kennengelernt, einen jungen Mann besonders, der mir in Erinnerung geblieben ist, der Probleme hatte an seiner Ausbildungsstelle und diese Sorgen über, ob er in die Arbeitswelt hineinkommen wird, ob er diesen Schritt schaffen wird, die hat ihn so gequält, diese Sorge. Das war für ihn so existenziell. Die Sorge rund um Arbeit, dann die Sorge rund um Politik, um Gefahren, die vielleicht auf nationaler Ebene auf uns zukommen, gerade aktuell. Die Sorge darüber, wie Europa sich weiterentwickeln wird, wie der Ukraine-Konflikt sich entfalten wird. Die Sorge über potenzielle zukünftige sozialen Unruhen. Und wir sehen in unserer Gesellschaft ganze Strömungen von Reaktionen auf diese nationalen gesellschaftlichen Sorgen. Wir sehen die Prepper-Strömungen. Vielleicht habt ihr das schon gehört, diese Menschen, die ganz, ganz viel in ihren Kellern bunkern und schauen, dass sie auf jeden Fall alles haben, dass sie Survival-Kurse machen und damit sie im Wald auskommen können, wenn die ganze Infrastruktur zusammenbrechen wird, wie sie eben sich Sorgen machen, dass es sein wird. Also die Prepper und andererseits die Mediensüchtige. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass der Medienkonsum zunimmt, wenn politische Unruhen zunehmen. Also die Menschen, die an ihrem PC sitzen und jede kleinste Bewegung mitverfolgen wollen, auf YouTube, auf Telegram und so weiter, die ganzen Gruppierungen, die uns sagen, wo die Politik Fehler macht, was auf uns zukommen wird, welche Systeme zusammenbrechen werden. Und eine Reaktion vieler Menschen, eine Art und Weise, wie viele Menschen praktisch sorgen, ist, indem sie diese Fear of Missing Out, FOMO, dieses gesellschaftliche Phänomen, man hat Angst, irgendwas zu verpassen, man hat Angst, nicht auf dem aktuellen Stand zu sein, man hat Angst, vielleicht irgendwo ein Risiko zu übersehen. Und dann die Sorge um die Gesundheit. Wir haben das in der Corona-Krise gesehen, eine große Sorge, die die Menschen umtreibt, eine Angst davor zu sterben, vielleicht krank zu werden oder lebenslänglich irgendwie gesundheitlich beeinträchtigt zu werden. Dann die Sucht nach Sicherheit, ja, kein Risiko einzugehen im Leben und wie gelähmt vor Entscheidungen zu stehen. Dann, ich kenne das bei meinen Schülern, diese Sorgen, werde ich gute Noten mit nach Hause bringen? Diese Sorgen können für Schüler quälend sein. Werde ich die 14, die 15 Punkte noch schaffen, wenn ich in die Oberstufe komme? Das ist für viele so existenziell. Werde ich meinen Eltern genügen können? Oder mit Hauskauf verbunden und so weiter. Das waren Aufgaben, die Sorge, werde ich dem allen gerecht werden? Und viele von euch kennen diese Sorgen auch. Viele Hausfrauen, die ganzen Arbeiten sehen, die zu Hause rumliegen und die eigentlich gemacht werden müssten. Und deswegen, wir hoffentlich merken wir alle, wir sind alle angesprochen in diesem Text. Wir sind alle Menschen, die, und der Mensch, das ist normal letztlich ein Stück weit, der Mensch macht sich Sorgen oder hat Angst vor gewissen Situationen. Wir haben vor kurzem Psalm 56 im Vers auswendig gelernt. Na, an dem Tag, da ich mich fürchte, ich vertraue auf dich. Es gibt diese Tage, an denen wir uns fürchten. Und das wird sich unterschiedlich, Sorgen werden sich unterschiedlich auswirken bei uns. Der eine, der wird emotional so mitgenommen, heruntergezogen. Der andere reagiert mit Zorn vielleicht. Zorn ist oft, kommt daher, dass wir eine Situation nicht mehr unter Kontrolle haben, dass wir wütend werden dann. Andere reagieren, indem sie sich ablenken von der Sorge. Ja, also ich habe eigentlich schon zu viel zu tun und ich lenke mich jetzt ab von diesen Sorgen, von diesem Berg an Arbeit, der vor mir liegt, indem ich mich irgendwie berieseln lasse oder einem Hobby nachgehe, was mich nur ablenken soll. Also Sorge ist etwas Existenzielles für uns alle. Und in dieser existenziellen Not spricht hier Jesus seinen Appell, seinen Befehl. Deshalb sage ich euch, Vers 25, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und ich frage euch mal, habt ihr schon mal über diesen Vers nachgedacht und mal gesehen, was Jesus hier tatsächlich sagt? Jesus sagt, er sagt nicht, macht euch keine Sorgen, ob ihr noch den Luxus haben werdet morgen, den ihr heute habt. Sondern Jesus sagt, macht euch keine Sorgen über euer Essen und Trinken, über eure Kleidung. Und wir merken vielleicht hier, wie stark wir von unserer Kultur, unserem Umfeld geprägt sind. Weil ich würde mal sagen, viele von uns würden vermutlich sagen, das ist doch völlig verständlich, dass wir uns um Essen sorgen. Wir brauchen doch Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen Kleidung. Das sind so, wir nennen die in unserer Kultur Grundbedürfnisse des Menschen. Es ist kein Luxus, es ist kein etwas, was wir uns noch zusätzlich gönnen, sondern unsere Grundbedürfnisse. Aber wir müssen uns hinterfragen, ob wir in diesem Punkt normal denken oder ob Jesus normal denkt. Und offensichtlich rückt hier, Jesus bringt uns in die Realität und er sagt uns, diese Dinge sind nicht existenziell, werden wir noch sehen dann. Und man erkennt das, denke ich, auch schon, wenn man nur kurz darüber nachdenkt, über Situationen, die wir aus der Geschichte der Menschheit kennen, wo diese Grundbedürfnisse nicht mehr gestillt wurden. Und wir sehen, dass oft in solchen Situationen, zum Beispiel in den Konzentrationslagern, die Erzählungen, die da daraus geblieben sind, noch, also wo die Menschen um ihr Brot kämpfen und letztlich Menschen wegen solchen Sorgen degenerieren zu Tieren. Oder die meisten Menschen zumindest. Über Eric Liddell wird erzählt. Eric Liddell ist einer der, der hat die Olympiade gewonnen im 400-Meter-Lauf, weil er im 100-Meter-Sprint nicht laufen wollte, weil es an einem Sonntag war. Und er ging nach seinem Olympiadesieg, ging er nach China und wurde Missionar. Und er wurde gefangen genommen dort und in einem KZ aufbewahrt. Und man sagte, wo Eric, also Leute, die damals ihn erlebt hatten in diesem KZ, er hat dort auch, war dort sehr aktiv, vor allem unter den Kindern, hat Sportevents organisiert in dem KZ, hat evangelisiert. Und die Menschen, die erzählt haben, wie das war, wo Eric Liddell gestorben ist, die sagten, es war wie, wenn unser Geist irgendwie weg war. Es war wie, wenn alle irgendwie innerlich zusammenbrachen. Also der Sonnenschein des KZs war irgendwie plötzlich weg. Und sie berichten, wie die meisten Menschen so egoistisch waren. Die haben sich gekrallt um das letzte Stück Brot und haben sich geschlagen und so weiter. Und da war dieser Mensch, der einfach anders war. Das heißt, wir sehen, wenn wir einfach schon nur mal drüber nachdenken, dass dieses Fokussieren auf Grundbedürfnisse, das brauche ich unbedingt, das macht Menschen, den Menschen zu einem Tier. Und das Argument von Jesus, Jesus argumentiert hier, wir sind hier schon bei dem ersten Argument, das sehen wir in dem Übergang von Vers 24 zu Vers 25. Vers 24 war da dieser Vers, niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und dann der Übergang, der Link, der logische Link, deshalb, Vers 25, sage ich euch, seid nicht besorgt. Das heißt, das Argument ist im Vers 24 und die Schlussfolgerung ist im Vers 25, dass wir uns keine Sorgen machen sollen über diese Dinge, über Essen und Trinken. Und ich denke, was Jesus hier sagt, ist, dass ich glaube, dass dieses Argument so funktioniert, dass er sagt, schaut mal diese unschuldigen, in Anführungs- und Schlusszeichen, unschuldigen Bedürfnisse. Die haben, gerade die haben die Macht, uns gefangen zu nehmen in der Geldliebe. Er vergleicht Geldliebe mit einem dunklen Auge. Ja, in den Versen 22 und 23 hatten wir letztes Mal gelesen, ein Auge, was nicht mehr bereit ist zu geben, was nicht mehr offen ist für den anderen. Ein dunkles Auge, was den ganzen Leib verdunkelt. Also eigentlich diese unschuldigen Bedürfnisse, die zerren uns in das dunkle Reich Satans. Jesus benutzt im Vers 24 Wörter wie Liebe, anhängen, dienen. Das heißt, dass diese Bedürfnisse, wir nennen sie Bedürfnisse, diese, die essen, trinken und so weiter, die haben die Macht dazu, uns zu versklaven einem Herrn, der nicht Gott ist, nämlich dem Herrn des Mammons, dem Geld, dem Besitz. Also für viele Menschen ist Geld nicht an und für sich, dass sie sagen würden, das ist mein Gott, das ist das, was ich liebe, sondern sie hängen an dem Geld, weil sie sagen, Geld ist mein Mittel, wie ich Kleidung und Essen und meine Grundbedürfnisse stillen kann. Deswegen brauche ich Geld. Sie klammern sich an diesem Geld. Also das ist dieses erste Argument Jesu. Sorge dich eben nicht selbst um deine Grundbedürfnisse, weil sie die Macht haben, dich zu versklaven, dem Mammon. Und er fährt dann fort mit seinem zweiten Argument. Im zweiten Teil von Vers 25, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und wie funktioniert dieses Argument? Was meint Jesus damit? Wie hilft uns das, Sorgen besser zu verstehen und Sorgen auch zu bekämpfen in unserem Leben? Was heißt es, dass das Leben mehr ist? Ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, Und ihr könnt es überprüfen, ob ihr das nachvollziehbar findet. Ich glaube, was er sagt, ist, Leben ist mehr als das, was durch Essen ernährt wird und was durch Kleidung gewärmt wird. Das Leben ist mehr als das, was durch Essen ernährt und durch Kleidung gewärmt wird. Also in anderen Worten, bekämpfe Sorgen in deinem Leben dadurch, dass du dir bewusst wirst, dass das Irdische längst nicht alles ist. Und das hat er ja vorher schon gesagt. Er hat ja gesagt im Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern Vers 20, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also für Jesus ist die Hauptsache in unserem Leben nicht da, wo unser Leib gerade steht, wie es uns gerade momentan gesundheitlich geht, wo wir beruflich stehen, sondern sein Hauptpunkt, sein Hauptfokus ist das Herz des Menschen. Worauf bin ich ausgerichtet? Bin ich auf das neue Reich ausgerichtet, das kommen wird? Diese neue Realität, diese auferstehungserkaufte Schöpfung, die kommt. Wir haben schon in der Bergpredigt das Bild der Résistance benutzt. Ne? Also diese französische Untergrundbewegung in der Nazizeit in Frankreich. Und die zusammen mit den Alliierten gearbeitet hat, um eigentlich von innen heraus diese Unterdrückung durch die Deutschen zu bekämpfen. Und stellt euch vor, ihr wärt so in dieser Situation in Frankreich, direkt vor der Invasion. Und ihr wüsstet Bescheid, da kommt eine Invasion der Alliierten. Und ihr wohnt zum Beispiel in der Normandie und da ist ein Nachbar oder ein guter Freund von euch und der sammelt wie verrückt diese Essensmarken. Damals im Krieg hatte man so Essensmarken, das Essen wurde rationiert, man konnte mit diesen Marken dann Brot holen. Und stellt euch vor, dieser Nachbar, der würde jetzt wie verrückt sagen, ich will möglichst viele dieser Essensmarken sammeln, damit ich meine Familie irgendwie ernähren kann, damit ich genug zu essen habe. Und er sammelt sich für Wochen schon irgendwie, kann er die irgendwo herkriegen und das ist ganz wichtig für ihn. Und was würdest du ihm sagen? Du würdest ja irgendwie ihm versuchen beizubringen, dass diese Essensmarken in nur geringer Zeit nichts mehr wert sind. Es kommt eine neue Realität auf uns zu. Dieses System wird irgendwann nicht mehr sein. Und es kommt ein neues Reich sozusagen auf uns zu. Und ich glaube, das ist hier das Argument von Jesus. Leben ist mehr. Und was das für uns heißt, wir sind so schnell dabei, so zu leben, als wäre dieses Leben wirklich alles. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann merken wir, dass wir sind so schnell in diesem Strudel drin, dass wir sagen, dieser Tag und meine Aufgaben, das ist eigentlich meine ganze Realität im Moment. Und Jesus sagt, denkt und tut nicht so, als wäre das so. Wir sehen ein sehr ähnliches Argument, wir gehen jetzt nicht näher drauf ein, in Matthäus 10, wir werden da noch hinkommen, so Gott will, wo Jesus sagt, dass die Menschen, die uns verfolgen, dass wir keine Angst haben müssen um diese Menschen, wegen diesen Menschen, weil sie nur Macht haben, unseren Leib zu zerstören und nicht unsere Seele. Sie haben eingeschränkte Macht. Ich glaube, das ist das gleiche Argument. Das Leben ist mehr als der Leib. Bitte schlag mit mir zusammen auf Römer Kapitel 8. Wir schauen uns diesen Text etwas näher an, weil dieser Text wortwörtlich sagt, dass wir als Christen Zeiten erleben werden, wo wir sowohl Blöße, also keine Kleidung, als auch keine Nahrung erleben werden. Ja, Römer 8, Vers 35. Und der Vers beginnt mit diesem Aspekt, den Jesus hier sagt, das Leben ist mehr. Vers 35 beginnt, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Also diese Verbundenheit, diese Einheit, dieses Einssein mit Jesus, die Liebe Christi, die Rettung Gottes, das ist das, was wirklich zählt. Und er sagt, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße, also Nacktheit, keine Kleider. Oder Gefahr oder Schwert. Und dann im Vers 36 sagt er, dass es wirklich, dass wir diese Dinge erwarten sollen als Christen. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und diese Realität, die die Bibel uns auch sagt, die auch Jesus uns übrigens sagte, am Anfang der Bergpredigt, erinnert euch vielleicht nochmal, er redet darüber, dass wir verfolgt werden. Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen werden, euch allerlei Böses nachsagen werden, euch verfolgen werden. Und diese Wahrheit, die ist zentral, wenn wir nachher Aussagen wie Gott wird uns versorgen, verstehen wollen. Und das werden wir dann vor allem in der zweiten Predigt am nächsten Mal anschauen, nächste Woche. Aber hier erstmal, es geht um mehr als dieses Leben. Viele Menschen beschreiben sich als in einem Hamsterrad. Also ich finde das Bild sehr gut, weil ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf für unsere Gesellschaft und auch oft, wenn wir ehrlich sind, für unser Leben. Also ein Hamster, der ist in seinem Rad drin, der rennt und er hat das Gefühl, irgendwie was zu machen, aber eigentlich von außen gesehen macht er nichts. Das ist eigentlich völlig unsinnig, was er macht. Und er verliert irgendwie diesen Blick für das Terrarium um ihn herum, für die ganzen Möglichkeiten, für die Welt um ihn herum. Er ist in seinem Hamsterrad gefangen. Und wie schnell sind wir gefangen in einer Welt, wo die Ewigkeit der Seele verleugnet wird. Wir sind blind für die Ewige, für die Not unserer Seele, für unser Bedürfnis nach Rettung, nach Gerechtigkeit, nach Gottes Reich. Und das Interessante hier ist, Jesus sagt hier im Vers, jetzt bin ich wieder in Römer 8, müssen wir das zurück zu Matthäus 5, Matthäus 6, er sagt hier im Vers 25, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Also eine rhetorische Frage, die er stellt. Und ich denke, was Jesus hier macht, ist, er erinnert einfach. Er hat es ja schon oft gesagt in der Bergpredigt. Er hat ja gesagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Sie werden getröstet werden und so weiter. Er hat es schon alles gesagt und er erinnert uns jetzt einfach. Und ich glaube, das ist eine sehr praktische Wahrheit für uns, wenn wir merken, wir sind in diesen Sorgen, in diesem Strudel gefangen. Was wir brauchen, ist Erinnerung. Wir brauchen die Erinnerung daran, dass das Leben mehr ist. Das heißt, Jesus sagt, etwas muss in unserem Denken passieren. Unser Denken muss ersetzt werden durch biblisches Denken. Und zwar immer wieder muss es erneuert werden. Und da ist die Frage an dich, wie machst du das ganz konkret? Wie machst du das praktisch in deinem Alltag? Wie erinnerst du dich an die Realität der Ewigkeit? Ich meine, es gibt Menschen, die haben dann Bibelverse an bestimmten Orten und sie kleben sich die hin, damit sie sie sehen. Es gibt Menschen, die machen sich Erinnerungen. Wie erinnerst du dich? Wie beschäftigst du dich mit dem Wort Gottes, mit dieser Realität, damit du es nicht vergisst in deinem Alltag? Zwei praktische Antworten auch noch andeuten, die uns diese ersten Argumente schon zeigen. Ich glaube, ein praktischer Aspekt ist, sei misstrauisch, wenn in Anführungs- und Schlusszeichen unschuldige Bedürfnisse dein Denken einnehmen. Also Sachen wie Sätze wie, ich muss das ja machen, weil ich brauche das und das. Sei misstrauisch, wenn du solche Gedankenmuster findest. Weil solches Denken uns oft dahin verleiten wird, eben egoistisch zu handeln, nicht freigebig zu sein, ein dunkles Auge zu haben, wie Jesus es beschreibt. Und vielleicht ein weiterer Aspekt, der in die gleiche Richtung geht, sei vorsichtig bei Argumenten wie, ich habe keine Zeit oder keine Mittel für die Gemeinde. Ich habe keine Zeit, um gründlich über meine Ewigkeit, über die Ewigkeit vor mir nachzudenken. Ich habe keine Zeit für Hilfestellungen für meinen Bruder. Ich habe keine Zeit, Hilfe für mich selbst anzunehmen, weil ich in der Arbeit, weil ich dies und das, weil ich im Haushalt, weil ich das und das. Sei vorsichtig bei solchen Argumenten. Es sind die Argumente der Sorgen, die uns von dem wegbringen, was wirklich Leben ist. Ich möchte zum dritten Argument kommen. Und das dritte Argument ist in Vers 26. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Nun, wie funktioniert dieses Argument? Wie hilft es uns, Sorgen zu bestehen? Und ich glaube, das Argument funktioniert eigentlich, ist ein typisches vom Kleinen zum Großen Argument. Vielleicht kennt ihr dieses Argument, was man oft sagt bei einem Menschen, der im Kleinen treu ist. Das ist ein Mensch, der irgendwie jeden Euro umdreht, zweimal umdreht, bevor er ihn ausgibt. Der irgendwie ganz besorgt ist, ob er jetzt zu viel Geld für diese eine Socke ausgegeben hat. Also ich freue mich sehr, dass meine Frau so mit Geld umgeht. Und ich denke manchmal, sie ist viel genauer, wenn es um diese Details geht. Wie gehe ich mit, kaufe ich diese Tasse wirklich oder kaufe ich sie nicht? Also diese Fragen. Und bei solchen Menschen hat man viel mehr Vertrauen, wenn es dann um größere Geldbeträge geht. Also ich weiß, ich kann meiner Frau, könnte ich unsere ganze Finanzen anvertrauen, wenn sie Zeit hätte, sich darum zu kümmern. Ich glaube, sie würde es gut tun. Ich lobe sie jetzt, weil sie jetzt nicht hier ist. Aber sie wird das über den Livestream wahrscheinlich sich schämen dafür und mich zurechtweisen, wenn ich nach Hause komme. Aber man sagt es ja, im Kleinen treu, dann kann man auch große Dinge anvertrauen. Ich glaube, das ist hier ein sehr ähnliches Argument. Also Jesus bezieht sich zuerst auf die Vögel, die sind unbedeutend, sind klein, sind kleine Kreaturen. Und er sagt, seid ihr nicht viel wertvoller? Also wir sind dann sozusagen das Größere, was Gott, worum Gott sich sorgt. Die Vögel, die einfach Teil der Schöpfung sind, aber der Mensch, der die Krönung der Schöpfung ist, zum Herrschen eingesetzt über die Schöpfung und im Ebenbild Gottes, also Gottes Ehre hängt an diesem Wesen des Menschen. Ne? Viel mehr als an den Vögeln. Für welches Tier hat Gott seinen Sohn dahin gegeben? Es ist für die Menschen, es ist für die Söhne Adams und die Töchter Evas. Und das Argument lautet, wenn Gott sich so um die Vögel kümmert, wer bist du, dass du ihn hinterfragst, ob er sich um dich kümmern kann? Und was Jesus sagt hier, der Imperativ hier, das Verb, was im Befehlsform steht, ist betrachtet. Und wir könnten sagen, beobachtet. Und ich glaube, das ist eine sehr praktische Ausführung, wenn wir Sorgen haben. Sind wir Menschen, die beobachten können, die es gelernt haben, die Natur zu beobachten? Also Jesus sagt ja eigentlich hier, und er macht das ja an verschiedenen Stellen, er nimmt Aspekte der Natur auf und sagt dann, lernt doch von denen. Schaut die Natur doch an und denkt dann darüber nach. Was sagt euch das über Gott? Was sagt euch das über das Universum, in dem ihr lebt? Denkt darüber nach. Und handelt entsprechend. Und für Menschen, die in den Tiefen der Täler der Sorgen sind, sie müssen lernen, regelmäßig spazieren zu gehen und die Augen aufzumachen für die Natur um sie herum. und beginnen, ihre Gedankensorgen zu ersetzen mit Gedanken des Nachdenkens über die Vögel um sie herum. Unsere Kinder haben ein kleines Vogelhäuschen haben wir aufgestellt vor dem Fenster. Unsere Kinder lieben das, die Vögel einfach anzuschauen und zu schauen, was machen die Vögel, wie essen die. Vor kurzem haben wir so kleine Fäden reingemacht und wir haben geschaut, die Kinder haben dann geguckt, ob die weg waren und die haben dann gelernt, dass die mit diesen Fäden halt ihre Nester bauen und so weiter. Und Kinder müssen das lernen. Unsere Familien, wir müssen lernen, Beobachter der Natur zu werden. Ich habe vor kurzem mit einem Professor geredet, der an einem Worten-Wissen-Vortrag beteiligt war. Und der hat mir erzählt, er hatte immer so eine kleine Mini-Lupe dabei. Und er sagt, wenn er an einer Bushalte steht, dann nimmt er die Lupe hervor und dann schaut er einfach, der schaut sich die Spinnweben an, schaut sich die Spinne an, schaut sich die Ameisen an. Und wir müssen lernen, so zu werden mit der Natur. Wir müssen lernen, die Natur zu betrachten und darüber ins Nachdenken zu kommen. Und was sind jetzt, also die Natur ist Anschauungsmaterial für geistliche Wahrheit. Anschauungsmaterial für geistliche Wahrheiten. Was sind die geistlichen Wahrheiten, die wir von der Natur lernen? Das sind viele. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir große Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Also wir lernen die Größe Gottes zu sehen. Und hier ganz spezifisch in Vers 26, was sollen wir hier lernen? Wir sollen lernen die Vorsehung Gottes. Also wir sehen in den Vögeln einen Gott, der souverän herrscht über seine Schöpfung, der schon in den kleinen, in den Details. Jemand hat vor kurzem gesagt, Mikromanagement. Gott, der nicht einfach in großen Zügen die Welt irgendwie zu einem guten Ziel hinführt, sondern der, und Jesus sagt, dass kein Spatz, kein Sperling fällt zum Boden ohne den Vater. Der Gott, der alle unsere Haare zählt. Habt ihr darüber nachgedacht, der die Haare zählt? Und wir sehen diesen Aspekt, haben den schon gesehen in der Bergpredigt. Denk mal drüber nach, wo haben wir den gesehen schon? Lass uns die Schöpfung über Gottes Management, Gottes Souveränität, Gottes Herrschaft sagt. Matthäus 5, Vers 45, vielleicht erinnert ihr euch da noch, dass er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, wir könnten sagen, dass die Sonne aufgeht, das hat irgendwie mit dem Gravitationsgesetz zu tun, das hat damit zu tun, dass ja, wir um die Sonne kreisen und dann auch die Erde um ihre Achse dreht. Und auch bei dem Regen, der fällt, könnten wir sagen, dass das hat mit Kondensation zu tun. Und das ist alles richtig und das sind alles adäquate Beschreibungen, für was geschieht, Erklärungen, aber gleichzeitig ist es 100% das aktive Wirken und Erhalten Gottes, des Schöpfers, in seiner Schöpfung. Gott lässt, Jesus sagt hier, Gott lässt die Sonne aufgehen. Also für Jesus sollen wir einen Sonnenaufgang sehen, wir sollen die Hand Gottes darin sehen. Im Psalm 104, da lesen wir davon, dass die Löwen gesättigt werden und ernährt werden von Gott. Die Löwen, die müssen auch planen, zusammen überlegen, wie können sie diese Raubtiere umzingeln und sie erlegen. Aber eigentlich, der Psalm 104 sagt, es ist auch gleichzeitig Gott, der sie versorgt. Und was für die Tiere gilt, gilt auch für den Menschen. Jeremia sagt im Jeremia 10, Vers 23, ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht. Denk mal über die Konsequenzen für Sorgen nach, dieses Satzes. Dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht. Und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Also das sind diese Art von Verse, die uns als Gemeinde zu dem Schluss bringen, dass Gott absolut souverän ist über den Menschen und tun kann mit dem Menschen, wie es ihm beliebt. David sagt im Psalm 139, meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keine von ihnen war. Das heißt, bei Gott gibt es offensichtlich bildlich gesprochen wie ein Buch, in dem jeder einzelne Tag mit seinen Aufgaben, mit seiner Versorgung, dann wird dieses Essen kommen, dann wird jenes Essen kommen, dann wird dieses Kleidungsstück eingekauft, dann wird dieser Geldbetrag auf dem Konto eingekauft. Das ist alles eingeschrieben in Gottes Buch, festgelegt. Wir haben letztlich keinen Einfluss darauf. Sprüche 20, Vers 24, vom Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt. Und der Mensch, wie soll er seinen Weg verstehen? Wenn sie von Gott bestimmt sind, wie können wir unser Leben verstehen? Und wir wollen hier ein Lied singen zwischendurch, um einfach diese Wahrheit auszusprechen gemeinsam. Und wir werden dann wieder weitermachen mit dem vierten Argument, aber das Lied 32. Und ich lese dort die siebte Strophe vor, bevor wir dann Strophen 1 und 2 zusammen singen. Siebte und achte Strophe. Auf, gib deinem Schmerzen und Sorgen gute Nacht. Sag ihnen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekommen hat. Also wir singen Lieder, Strophen 1 bis 2 von Lied 32 zusammen. Kommen zu unserem vierten Argument, und ich glaube, das ist ein Argument, was sehr stark mit dem dritten zusammenhängt, nämlich Matthäus 6, Vers 27. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und ich glaube, ganz kurz gesagt können wir sagen, das Argument ist, wer von euch ist eigentlich Gott? Also er hat ja in Argument Nummer 3 hat er gesagt, Gottes Vorsehung regiert diese Welt. Gott kümmert sich um die Vögel, wie viel mehr um euch. Und ich glaube, der Zusammenhang zeigt, also dass er hier meint, wer von euch ist denn Gott? Wer ist derjenige, der wirklich die Länge des Lebens in der Hand hat? Hannah in ihrem Lied in 1. Samuel 2, Vers 5 sagt, die satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Und was Jesus hier sagt, wer von euch kann den ewigen Ratschluss über euer Leben verändern? Wer hat die Frechheit zu sagen, dass er sein eigenes Leben um eine Elle verlängern kann? Und wir sehen hier schon, wie radikal anders unsere Kultur denken würde. Eigentlich die Botschaft unserer Kultur ist, du hast es in der Hand, du bist dein eigener, der Schmied deines eigenen Glückes. Du kannst dein Leben verlängern, du kannst es bedeutend machen. Und Gott sagt, Jesus sagt hier, wer von euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Also Jesus ignoriert hier nicht die Tatsache, dass wir weise planen sollen. Er ignoriert nicht die Tatsache, dass wir vorsorgen dürfen, dass wir unser Leben gewisserweise schützen dürfen und sollen. Aber Jesus weist uns darauf hin, dass letztlich Gott im Regimente sitzt. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wenn ihr so über Gott nachdenkt, wie die Bibel es tut. Ich habe manchmal Momente, wenn ich über die Souveränität Gottes, über seine Vorsehung nachdenke, auch über mein Leben, dass ich mir irgendwie vorkomme wie eine kleine Nussschale auf den großen Ozeanwellen, die einfach hin und her geworfen wird. Wir können letztlich nichts tun ohne diesen Gott. Und das ist schon ein erschreckender Moment für uns Kreaturen. Also dieser Moment des Realitätseinbruches, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Und dieser Moment kann auch schreckenerregend sein. Und ich glaube, dass deswegen dieses nächste Argument von Jesus kommt. Das ist das längste, das ausführlichste. Und das ist auch das letzte, was wir heute betrachten wollen, zusammen. Das Argument Nummer 5, ab Vers 28 bis Vers 30. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Also was bewirkt Jesus hier mit diesem Argument? Was will er uns sagen? Wie funktioniert es? Wie hilft es uns, über Sorgen nachzudenken? Und ich glaube, es gibt mehrere Ebenen, worauf es das tut. Und ich glaube, man sieht hier 3 Ebenen. Die ersten 2 sind nicht ganz so deutlich und das dritte ist dann das deutlichste. Also erstens, wir sehen in diesem Beispiel, was Jesus hier nennt, dass das Leben mehr ist. Also das unterstützt nochmal den Punkt, den er gesagt hat, ist nicht das Leben mehr als Speise. Weil wenn dieses Leben alles wäre, stellt euch mal vor, es wäre wirklich nur dieses eine Leben und Gott löscht uns nachher irgendwie aus und Gott sagt, ihr lebt einfach hier auf dieser Welt, dann wäre es doch irgendwie seltsam, dass die Lilie, die einfach so kurzlebig ist und so unbedeutend ist, viele Lilien werden ja gar nicht gesehen, sondern gehen irgendwo auf und werden dann wieder gemäht. Dann wäre es doch seltsam, wenn diese Lilie schöner von Gott gestaltet werden würde als der Höhepunkt der Heilsgeschichte, einer der Höhepunkte der Heilsgeschichte im Alten Testament. Das wäre doch seltsam, wenn dieses Leben dann aus wäre. Und Salomon, er war ja der Höhepunkt des Volkes Israel. Ein Reichtum, der unvergleichbar war. Ne? Die ganzen Bauwerke, die er errichtet hat. Und Jesus sagt hier, dass diese ganze Herrlichkeit dieses König Salomo nicht vergleichbar ist mit der einer Lilie. Wenn wir eine Lilie genau betrachten. Na, einige von euch, die habt Lilien mit reingenommen, geschnitten, habt sie auf dem Tisch. Betrachtet die Lilien, die Schönheit dieser Lilien. Schöner als die Kleidung Salomos. Und das würde ja irgendwie keinen Sinn ergeben. Eine Welt, wo alles nur das ist und dann gestaltet Gott die Lilien schöner als den großen König Salomo. Ich glaube, das ist ein Argument, eine Art und Weise, wie dieses Bild uns hilft, zu sehen, es muss um mehr gehen in dieser Welt. Es muss doch um mehr gehen. Wenn Salomo der Höhepunkt war, das kann es nicht sein, es muss um mehr gehen. Dann zweitens, ich glaube, dass dieser Hinweis auf Salomo ein Hinweis ist auf das Königreich. Salomo, das ist der König Israels, und einer der großen Könige Israels. Und ich glaube, dass hier Jesus uns erinnert, dass es diese Schätze gibt zwar, aber es gibt dieses größere Königreich. Das sehen wir dann in dem nächsten Vers, in Vers 32. Dieses Königreich, dieser wahre Salomo, der kommen wird und sein Reich anbrechen wird. Und das dritte Argument, ich glaube, das dritte Art und Weise, wie dieses Argument funktioniert, ich glaube, das ist die Hauptintention Jesu hier. Lilien sind vergänglich. Er sagt das ja ganz deutlich, sie stehen heute und morgen werden sie in den Ofen geworfen. Das heißt, Lilien vergehen so schnell, sind flüchtig. Und wir sind weniger flüchtig als Lilien. Oder Salomo ist weniger flüchtig als Lilien. Und Gott sorgt sich so sehr für das Vergängliche, wie viel mehr dann für uns. Also es ist auch wieder ein vom kleinen zum großen Argument. Und ich glaube, es funktioniert jetzt, hier kommt noch ein wunderschöner Aspekt rein, der vorher nicht drin war, bei der Versorgung der Vögel, nämlich die Schönheit des Vergänglichen. Und ich will dich fragen, hast du schon mal darüber nachgedacht, wieso Gott vergängliche Dinge so schön gestaltet hat? Also betrachte, wie auffällig schön diejenigen Dinge sind, die so kurzlebig sind. Wenn wir denken an einen Sonnenaufgang, so ein kurzer Moment, aber so schön oft. Wir haben vor kurzem so einen blühenden Ast von so einem Baum abgeschnitten, aber der vergeht so schnell wieder, aber der ist so schön. Was sagt uns das über Gott aus? Was sagt uns das über Gottes Vorsehung aus? Es gibt Menschen, die können kreativ und gestalterisch aktiv werden, wenn sie müssen. Also ich will sagen, ich bin so ein Mensch. Ich mag es, kreativ zu werden, was Schönes zu machen, wenn es irgendwie einen Anlass dazu gibt, wenn ich mit meiner Frau was mache zum Beispiel. Und wenn ich mich mit meiner Frau vergleiche, ist sie schon wesentlich kreativer in dem Sinne, dass sie viel lieber solche Dinge, sie mag schöne Dinge, sie mag Dinge schön zu gestalten. Und vielleicht kennt ihr Menschen, es gibt ja diese Menschen, aus denen fließt irgendwie Schönheit und dieses Anliegen für Schönheit heraus. Das sind Menschen, die alles irgendwie schön machen, auch die kleinen Dinge. Ich habe eine Tante, die heißt Tante Nelly, und sie war so eine Person. Sie war so eine Person, die hat uns manchmal Karten geschrieben und diese Karten hätte man in einem Museum ausstellen können. Das war für uns Kinder, für ihre Neffen und Nichten, aber die waren so schön gestaltet, das floss irgendwie aus sie heraus. Ne? Sie liebte das. Und bei diesen Menschen, wenn die so bei den Details schon so auf Schönheit bedacht sind, dann kann man sich dann schon vorstellen, wie es sein wird, wenn sie da ein Haus einrichten zum Beispiel. Und das ist bei dieser Tante wirklich so, die haben sich das alte Bauernhaus gekauft von meinen Großeltern. Und das war so ein düsteres altes Bauernhaus vorher. Und ich durfte die mal besuchen und durfte dort auch mal übernachten, seitdem sie das hergerichtet haben. Das war so ein anderes Gebäude. Licht durchflutet und dann diese ganze Gestalt und man staunt einfach, dieser Geschmack, der darin kommt. Also diese Menschen, die in den Details Schönheit sehen und herausarbeiten wollen. Wie ist es dann, wenn sie was Größeres machen? Und das ist, glaube ich, das Argument hier bei unserem Gott. Die Vorsehung Gottes, die für viele Menschen etwas Bedrohliches hat. Ein Gott, der so mich unter Kontrolle hat, meine Lebensumstände geplant hat. Das ist ein Gott, den unsere Kultur und Gesellschaft ablehnt. Aber derjenige, der glaubt, der sieht darin und freut sich über die Schönheit, mit der Gott diese Dinge tut. Gott ist so wie diese Menschen. Gott ist so, dass er selbst in den kleinsten Dingen Jonathan Edwards beschreibt Gott wie eine Quelle, die sprudelt. Gott sprudelt Schönheit. Man sieht das in der Schöpfung. Wie viel mehr, wie viel schöner, wie viel größer wird es sein, wenn das kommt, was Paulus sagt, das nicht zu vergleichen ist mit der Welt heute. Stellt euch mal vor, was kommt auf uns zu? Und wie viel mehr wird Gott sich um die Details in unserem Leben liebevoll und mit ästhetischem Bedürfnis kümmern? Und was ist das für ein starkes Argument für Sorgen? Sorgen machen uns den Horizont so klein. Sorgen, die machen oft die Welt so düster für uns. Sie machen die Welt irgendwie schwarz-weiß. Aber Jesus will uns dahin führen, dass die Welt wieder farbig wird für uns, dass wir die Schönheit der Schöpfung sehen und dass wir überzeugt werden, dass wir diesem Gott unser Leben anvertrauen können, unsere Sorgen ihm abgeben. Was haben wir heute gelernt? Ich will ganz kurz das nochmal auf den Punkt bringen, nochmal eine praktische Schlussfolgerung geben. Ich glaube, wir lesen und wir lernen hier von Jesus, dass der nicht dumm ist, der seine Sorgen dem übergibt, der die Macht hat, zu besorgen. Diese Botschaften, die wir hier lesen, diese Verse, sind nicht einfach schöne Perlen, die man einfach so betrachtet und anschaut und sich auf der Zunge zergehen lässt, sondern sie sind wie Ketten in einer Reihe von Aussagen, die alle mit großer Kraft dieses Argument oder diese Aussage unterstützen und beweisen. Macht euch keine Sorgen geben uns oft einen Anschein der Vernunft. Ich mache mir Sorgen, weil ich ja vernünftig sein will. Sorgen geben uns die Illusion, dass wir wissend werden. Aber Petrus in 1. Petrus 1 beschreibt unser Leben im Ungehorsam, in den Begierden früher. Er beschreibt dieses Sorgenleben als ein Leben in der Unwissenheit. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Und die Lehren Jesus, die führen uns, statt dass sie uns in eine Naivität reinführen, sie führen uns aus der Unwissenheit heraus in eine Realität rein. Deswegen sagt Petrus ein Vers vorher, 1. Petrus 1, Vers 13, deswegen umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das bedeutet so viel wie, damals, wenn man rennen oder arbeiten musste, hat man den Gürtel umgezogen, damit die langen Gewänder einem nicht in die Wege kamen. Das heißt, umgürtet die Lenden eures Denkens. Werdet aktive Denker. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hofft darauf, dass das Leben mehr ist. Und ich denke, das ist der Ruf, den wir heute in dem Text gesehen haben. Und das ist das, wozu ich euch in der Autorität Jesu aufrufe. Ich möchte euch in euren Sorgen aufrufen, zu denken, nachzudenken, hinzuschauen auf die Schöpfung und nachzudenken. nachzudenken über Gottes Vorsehung, nachzudenken über unsere eigene Existenz in der Hand Gottes, nachzudenken, dass das Leben mehr ist und uns zu erinnern an Gottes Verheißungen. Und wir werden, so Gott will, nächstes Mal anschauen, wie geht das eigentlich? Wie kann ich ganz konkret mit Sorgen fertig werden in meinem Leben? Was mache ich denn praktisch in solchen Situationen? Und vielleicht sind euch auch Fragen offen geblieben. Was ist denn, wenn Gott mich nicht, wenn Gott mich tatsächlich in den Hunger führt, wie in Römer 8? Wie funktioniert dann Gottes Vorsorge noch? Wie kann ich das verstehen, dass Gott für mich sorgt? Und das sind Fragen, die noch offen sind und mit denen wir uns nächstes Mal beschäftigen werden. Ich will zum Abschluss für heute noch mit uns beten und ich bete euch dazu, mit mir gemeinsam aufzustehen. Jesus, du siehst uns. Du siehst uns in unseren Bereichen, wo wir in Versuchung sind, uns zu sorgen. Du siehst auch hier, wenn Geschwister oder Menschen, die dich noch nicht kennen, in den Sorgen gefangen, verstrickt sind, von Angst gefangen sind, was der nächste Tag bringen wird. Herr, und du hast uns diese Verheißung geben, du kannst uns auch befreien. So bitten wir dich, dass du uns befreist vor unseren Sorgen, dass du uns Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit gibst, dass du uns hilfst, darüber ins Gespräch zu kommen, was uns auch beschäftigt mit unseren Geschwistern. Bitte rette uns vor diesem dunklen Raum der Sorgen und führe uns um deiner Herrlichkeit willen ins Licht. Amen.